ARD.
Im März 2014 geschieht eins der größten Rätsel der zivilen Luftfahrt. Eine etwa 220 Tonnen schwere Boeing 777 verschwindet, zunächst spurlos. Das Thema dominiert daraufhin alle Medien.
Tag 16 nach dem Verschwinden von Flug MH370.
26 Nationen fahnden seit zwei Wochen nach Flug MH370.
Wo ist Flug MH370?
Vor allem eine Frage geistert durch den Raum. Wie kann ein internationaler Linienflug in den heutigen Zeiten mit Transponder, Satelliten und Co. einfach so verschwinden? Als es lange so scheint, dass wir darauf nie eine Antwort bekommen werden, tauchen immer wieder neue Beweise auf. Und dann kommt vor ein paar Wochen die Meldung, dass die Suche nach dem Flugzeug wahrscheinlich wieder erneut aufgenommen wird. Freunde des Wissens, es ist ein Thema, das ihr euch sehr oft gewünscht habt. Und trotzdem, nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, hier eine Triggerwarnung am Anfang. In dieser Folge wird es um das Verschwinden und den Absturz eines Flugzeugs gehen. Solltet ihr Flugangst haben, lasst diese Folge vielleicht aus oder hört sie mit jemandem zusammen, mit dem ihr euch sicher fühlt. Generell kann man allerdings festhalten, dass so etwas extrem selten passiert. Es gibt verglichen mit dem Flugzeug nur ein Fortbewegungsmittel, das noch sicherer ist. Und das hat keiner von euch auf dem Schirm versprochen. Klären wir am Ende der Folge. Vorher kümmern wir uns darum, wie der letzte Flug der MH370 ablief, warum die Suchaktion so schwierig war und wieso vor ein paar Wochen die Meldung kam, dass sie wieder neu aufgenommen wird. Du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der 8. März 2014. Der März im Jahr 2014 ist ein ereignisintensiver Monat, zunächst negativ. In Afrika bricht Ebola aus. Es ist die bisher schlimmste Ebola-Epidemie. Sie wird bis 2016 wüten und mehr als 11.000 Leben nehmen. Aber der März ist auch positiv. In Indien wird eins der größten Wiederaufforstungsprogramme jemals gestartet. Im gesamten Land werden Millionen von Bäumen gepflanzt. In Deutschland und vor allem auch in Brasilien wächst außerdem gerade die Vorfreude enorm. Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Die wir... im Sommer gewinnen sollen. Doch ein Ereignis überschattet vieles. Mitten in der Nacht des 8. März 2014 ahnt noch keiner, wie bedeutend dieser Tag werden wird. Um 0.32 Uhr Ortszeit in Kuala Lumpur, Malaysia, rollt sie zur Startbahn, die MH370. An Bord 227 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder, darunter die beiden Piloten. Es ist ein planmäßiger Flug nach Peking, China, dauert etwa 5,5 Stunden. Um 0.41 Uhr steht die Maschine an Startbahn 32R bereit und gibt Gas. Der Start verläuft reibungslos. 5 Minuten später erhält die 370 von der malaysischen Flugverkehrskontrolle die Freigabe, auf um die 11.000 Meter zu steigen, Reiseflughöhe. Auch die nächsten 20 Minuten passiert nichts Auffälliges. Keinerlei Anzeichen für Probleme, weder technisch noch menschlich. Um 1.07 Uhr sendet das automatisierte Kommunikationssystem an Bord des Flugzeugs eine Meldung über die aktuelle Position. Es ist ihre letzte. Die Meldung findet exakt am Übergang zwischen malaysischem und vietnamesischem Luftraum statt. Parallel dazu verabschiedet sich die malaysische Flugsicherung von der MH370 und erteilt ihr die Anweisung, sich ab jetzt beim vietnamesischen Flugraum zu melden. Es ist höchstwahrscheinlich der Co-Pilot, der dies mit den folgenden Worten bestätigt. Es ist das letzte Gesprochene, das man aus dem Flugzeug hört. Nur 2 Minuten später verschwindet die MH370 von allen zivilen Radaren. Zu diesem Zeitpunkt entsteht in der malaysischen Flugsicherung noch keine Panik. Man hat das Flugzeug ja gerade an den vietnamesischen Bereich abgegeben. Auch kann es mal passieren, dass beim Übergang ein kurzer Funkabbruch entsteht. Doch als auch 20 Minuten später das Flugzeug weder auf den Radaren in Malaysia noch in Vietnam auftaucht, wächst ein ungutes Gefühl. Die Tower versuchen alles, um das Flugzeug zu orten. Natürlich funken sie es unzählige Male an. Keine Antwort. Mittlerweile helfen auch die Flugsicherungen Thailands, Singapurs und Chinas mit. Sie kontaktieren auch andere Flugzeuge in der Nähe mit der Bitte, eine dringende Nachricht an die 370 zu übermitteln. Doch keine Antwort. Währenddessen zeichnet die malaysische Luftwaffe mit einem besseren militärischen Radar auf, dass das Flugzeug ganz ungewöhnliche Kurswechsel durchgeführt hat. Dann verschwindet es auch auf den Militärradaren. 4 Stunden später wird die MH370 offiziell als vermisst gemeldet. Kapitel 2: Das Rätsel der Radare. Das Verschwinden des Flugzeugs lässt die Welt in den Wochen danach mit unglaublich vielen Fragezeichen zurück. Vor allem eine Sache verwirrt viele: der Transponder. Das ist ein kleines Gerät an Bord eines Flugzeugs. Es sendet Signale und Daten an die Flugsicherung am Boden, automatisiert. Im Falle der MH370 sendet der Transponder aber 2 Minuten nach dem letzten Funkspruch des Copiloten einfach nichts mehr. Sowas passiert entweder, wenn er technisch ausfällt, also kaputt geht, dann muss es an Bord allerdings zu großen Problemen gekommen sein, wie einem Brand. In so einem Fall hätte eine der Flugsicherungen am Boden aber höchstwahrscheinlich einen Funkspruch oder eine SOS-Meldung bekommen. Auch daher ist sich der australische Flugunfallermittler Larry Vance sicher.
The disappearance of this aircraft,
das Verschwinden dieses Flugzeugs,
was an act of man,
war eine menschliche Handlung. Und einen Transponder auszuschalten ist damals nicht besonders schwierig. Es ist nur ein einziger Knopf, der gedreht werden muss und zack, weg ist das Flugzeug. Allerdings nicht von allen Radaren. Denn im Verlauf der Ermittlungen kommt eine sonderbare Anomalie ans Licht. Während die 370 also bei Funkabbruch von allen Radaren der Flugsicherung verschwindet, ist sie noch weiterhin für besondere Systeme auffindbar. Und zwar von denen des Militärs. Diese sind nämlich sehr viel leistungsstärker, weil sie auch in der Lage sein müssen, kleinere Objekte wie zum Beispiel Raketen oder Drohnen zu erkennen und punktgenau zu verfolgen. So lässt sich die MH370 auf den militärischen Radaren weiterverfolgen. Und dort findet man etwas Eigenartiges. Direkt nach Abschalten des Transponders macht das Flugzeug eine krasse, plötzliche Änderung der Route. Erst fliegt die 370 eine kleine Kurve nach rechts und dreht dann in einer 180-Grad-Wende einmal komplett um, zurück nach Malaysia. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, findet ihr eine Karte mit dem genauen Flugverlauf in den Shownotes. Und nochmal zur Erinnerung, die Shownotes sind immer die Folgenbeschreibungen, also direkt unter der Folge. Bei Spotify klickt ihr dazu jetzt auf 22 die MH370 und dann auf Mehr anzeigen. Dann seid ihr in den Shownotes. Und da könnt ihr die komplette Wende über dem südchinesischen Meer sehen. Dort steht letzter Sekundärradarkontakt. Sekundärradare sind die der Flugsicherung. Die Flugroute führt also zurück. Die Maschine fliegt wieder über Malaysia hinweg und macht kurz nach einer kleinen Insel, die gleich nochmal sehr wichtig wird, eine Rechtskurve. Danach fliegt die MH370 nochmal etwa 45 Minuten einfach nur geradeaus. Sie tritt dabei in den thailändischen Luftraum ein. Das dortige Militär meldet ein nicht identifizierbares Flugzeug. Kurz danach reißt auch der Funkkontakt zu den militärischen Systemen ab. Kapitel 3: Die Suche. Bereits kurz nach dem Verschwinden beginnen Malaysia und Vietnam Suchflugzeuge und Schiffe in das Gebiet der letzten bekannten Position zu schicken. Andere Länder wie China, Australien und die USA bieten sofort ihre Hilfe an. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass das hier die größte und komplexeste Suchaktion der Luftfahrtgeschichte werden wird. An ihr werden final 26 Länder beteiligt sein. Insgesamt 25.000 Menschen. Erinnert ihr euch noch an das Verschwinden von Flug 19 aus der Folge rund um das Bermuda-Dreieck? Das war im Jahr 1945, wie wir damals rausgefunden haben, die größte Suchaktion jemals bis dahin. An ihr haben aber nur um die 400 Menschen gearbeitet. Doch egal ob 25.000 oder 400, das Ergebnis bleibt in beiden Fällen gleich. Auch von der MH370 fehlt trotz wochenlanger Suche direkt nach dem Verschwinden jede Spur. Anfänglich sucht man nur entlang der Route, dann erweitert man das Gebiet immer weiter. Nichts. In dieser Zeit kommen wieder und wieder neue Hinweise. Zum Beispiel meldet China, dass einer ihrer Satelliten aus dem All ein auffällig großes Objekt im Meer gesichtet hat. Es soll etwa 2500 Kilometer südwestlich von Perth, einer Großstadt Australiens, sein. Es ist eine der abgelegensten und tiefsten Regionen des Indischen Ozeans. Sofort schicken diverse Länder auch hier Suchtrupps hin. Doch als sie an dem besagten Punkt ankommen, fehlt von den angeblichen Trümmern jede Spur. Dies kann mehrere Gründe haben. Vor allem ist die Qualität solcher Aufnahmen meistens leider sehr schlecht. Ich habe sie euch mal im Original auch in die Shownotes gepackt. Dann gibt es ein entscheidendes Ereignis im Juli 2015. Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden wird auf einer Insel im Indischen Ozean namens La Réunion eine Flügelklappe angespült. Arbeiter, die gerade den Strand säubern wollen, entdecken sie. Sofort rufen sie die Polizei. Diese leitet den ungewöhnlichen Fund an die Luftfahrtexperten weiter. Sehr schnell wird klar, dass die Klappe zu einer Boeing 777 gehören muss. Und kurz danach bestätigt der damalige malaysische Premierminister das, was alle befürchten. Auf der Innenseite des Objekts hat man eine Seriennummer gefunden. Dadurch kann man es eindeutig zuordnen. Die Klappe ist ein Teil der MH370. Für die Behörden ist es endlich ein erster echter Hinweis auf das Flugzeug. Für die Angehörigen der Passagiere und Crewmitglieder ist es der schmerzhafte Beweis, dass die Maschine tatsächlich verunglückt ist. Zwischen 2015 und 2018 werden an unterschiedlichen Küsten im Indischen Ozean und Afrikas noch mehr als 40 weitere Wrackteile gefunden. Alle können sicher oder ziemlich sicher zur 370 zugeordnet werden. Darunter befinden sich Trümmer der Tragflächen und Teile der Innenverkleidung. Es ist nun also sicher, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Eine andere wichtige Frage bleibt jedoch offen. Kapitel 4. Wieso? Es ist schwierig, dieses Kapitel hier anzufangen, weil das Wieso bezieht sich auf so viele Dinge. Es ist eine zermürbende Frage. Wieso wurde der Transponder ausgeschaltet? Wieso gab es keinen Kontakt mehr zur Crew? Wieso fliegt das Flugzeug dennoch für Stunden normal weiter? Auch wieso keine Maßnahmen vom Militär ergriffen wurden, als die 370 ohne Funkkontakt immer weitergeflogen ist, beschäftigt viele. Der Pilot und Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit, Jörg Handwerk, wundert sich auch über den Umgang mit dem Flugzeug.
Dass es stundenlang hier durch den Luftraum durchfliegt, das Militär guckt zu und keine Reaktion erfolgt, das ist etwas, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Wenn Sie hier in Deutschland den Funkkontakt verlieren, haben Sie in kürzester Zeit Abfangjäger neben sich.
Und natürlich ist insbesondere in der Anfangszeit die übergeordnete Frage dazu, was ist überhaupt im Cockpit passiert? Eine der ersten Theorien beschäftigt sich mit einem Notfall an Bord, also so etwas wie einem Brand. Das würde beispielsweise den Ausfall der Transponder und Funksysteme erklären. Doch als 2018 die Primärdaten veröffentlicht werden, also die Daten der militärischen Radarsysteme, wird klar, dass das Flugzeug noch etwa 4 Stunden normal weitergeflogen ist, mit Änderungen der Route. Dadurch ist ein Feuer an Bord oder ein Unglück sehr unwahrscheinlich. Daher kommt schnell eine neue, dunklere Theorie ans Licht. Der Kapitän Saharie hat die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht. Über ihn wissen wir, dass er ein sehr erfahrener Pilot war, über 18.000 Flugstunden an Erfahrung. Über sein Privatleben ist nicht viel bekannt. Es gibt zwar Hinweise auf familiäre oder private Probleme, aber nichts, das man mit Sicherheit bestätigen könnte. Dann tauchen sehr belastende Untersuchungsergebnisse auf. Malaysische Ermittler durchsuchen nach dem Absturz das Haus von Kapitän Saharie. Dort finden sie in seinem Arbeitszimmer einen hochmodernen Flugsimulator, den der Pilot als Hobby selbst gebaut hatte. Die Ermittler beschlagnahmen die Daten und versuchen sie zu rekonstruieren, doch es ist schwieriger als gedacht. Erst mit Hilfe des amerikanischen FBIs gelingt es ihnen, auch gelöschte Dateien mit forensischen Methoden wiederherzustellen. Und darin machen sie eine beängstigende Entdeckung. In einer der Flugsimulationen, die auf dem Gerät durchgeführt wurden, ist die fast identische Route zu finden wie der letzte Flug der MH370. Auf dem Simulator, der quasi der exakte Nachbau eines Flugzeugcockpits ist, wurde die Route also schon einmal durchgeführt. Auch hier führt der Flug weit in den Indischen Ozean in ein Gebiet, das mit der berechneten Absturzstelle übereinstimmt. Und auch die Simulation endet mit Treibstoffmangel. Zu dieser Theorie kommt damals auch noch ein zweites Indiz. Erinnert ihr euch noch an die kleine Insel aus Kapitel 2, die ihr auf der Karte der Flugroute sehen könnt? Sie heißt Penang. Sie befindet sich direkt unter der allerletzten Rechtskurve des Flugzeugs und es ist nicht irgendeine Insel. Es ist der Ort, an dem Pilot Zahari geboren wurde und aufgewachsen ist. Von da zieht er damals nach Kuala Lumpur um als Pilot anzufangen. Doch viele seiner Freunde und Familienmitglieder leben weiterhin auf Penang. Die allerletzte Rechtskurve des Flugzeugs interpretieren einige Experten daher als letzten Moment des Abschiednehmens. Man muss zu dieser Theorie auf jeden Fall noch sagen, dass es auch nur wilde Mutmaßungen sind, weil wir nichts mit Sicherheit bestätigen können. Dennoch ist es die aktuell wahrscheinlichste Variante. Demnach hat Pilot Zahari seinen Co-Piloten nach dem letzten Funkspruch ausgeschaltet. Danach stellt er den Transponder ab und fliegt die bekannte Route bis zum Leerwerden des Treibstoffs. Die Crew und die Passagiere hätten in diesem Fall bis zum Moment des Absturzes nichts bemerkt, weil es nachts war. Man hat draußen nicht viel erkennen können. Außerdem gab es keine ungewöhnlichen Turbulenzen oder Flugmanöver. Es ist ein Tag, der vieles verändert hat. Kapitel 5 – Der Fall heute. Wie auch beim 11. September ist die Welt nach der MH370 nicht mehr die gleiche. Unterschiedliche Sicherheitsvorschriften werden geändert. Zum einen, was das Ausschalten des Transponders betrifft. Diese können zwar heute immer noch abgeschaltet werden, weil es in manchen Fällen wie einem kurzzeitigen Elektronikneustart wichtig ist, dass das geht. Allerdings kann man die Systeme nun nur noch auf ein Standby setzen. Das bedeutet, dass sie zwar aus sind, aber immer noch werden alle 15 Minuten die genaue Position und ein Ping gesendet. Das kann nicht abgeschaltet werden. So kann man das Flugzeug weiterhin genau orten. Außerdem ist eine neue Satellitentechnologie eingeführt worden. Mit ihr ist es möglich, unabhängig von diesen Pings, Flugzeuge überall auf der Welt in Echtzeit zu verfolgen, selbst über Ozeanen in abgelegenen Regionen. Auch wurde die Funktionsweise von der sogenannten Blackbox in Flugzeugen verändert. Sie ist ein Flugdatenschreiber, der alle wichtigen Informationen, Routendaten und auch Cockpitgespräche aufzeichnet. Selbst bei einem Feuer oder bei einem starken Aufprall bleibt sie intakt. Auch bei der MH370 ist sie wahrscheinlich intakt geblieben. Das Problem? Sie stürzt über offenem Ozean ab, an womöglich einer sehr, sehr tiefen Stelle. Die Blackbox sinkt daher wahrscheinlich mit dem Wrack auf den Meeresboden. Ab diesem Zeitpunkt sendet sie für 30 Tage Schallsignale aus. Spezialschiffe und U-Boote können diese mithilfe von Sonargeräten und Unterwassermikrofonen verfolgen. Das große Problem im Fall der 370? Die ersten 30 Tage sucht man an völlig anderen Orten, sehr weit vom eigentlichen Absturzgebiet entfernt, weil man ja die Primärradardaten vom Militär noch nicht hat. Als man diese neuen Daten bekommt, sind die 30 Tage abgelaufen. Daher wurde die Sendezeit einer Blackbox seit dem Unglück auf 90 Tage erhöht. Und es gibt aktuell sogar neue Entwicklungen zur Suche. Nachdem man diese offiziell eigentlich 2017 erfolglos beendet hatte, kommt vor ein paar Monaten folgende Meldung in der Tagesschau.
Neue Hoffnung machte diese Woche die US-Firma Ocean Infinity. Es gäbe neue Technologien. Die malaysische Regierung berät nun über eine Wiederaufnahme der Suche.
Denn trotz der angespülten Teile will man noch immer das größere Flugzeugwrack finden. Die Blackbox wäre auch nach über 10 Jahren höchstwahrscheinlich noch immer auslesbar. So könnte man die Frage, ob es wirklich eine absichtliche Handlung des Piloten war oder doch ein technisches Problem vorlag, final klären. Die von der Tagesschau angesprochene Firma Ocean Infinity könnte des Rätsels Lösung parat haben. Sie ist ein US-amerikanisches Meeresforschungsunternehmen, das spezielle Unterwasserroboter entwickelt und den Ozeanboden kartiert. Einfach ausgedrückt, die suchen alles genau ab. Ocean Infinity war auch schon bei der ersten Suche beteiligt. Jetzt haben sie mit Hilfe von aktuellsten Drift-Analysen ein neues Suchgebiet definieren können. Drift-Analysen sind Berechnungen, wie Meeresströmungen das Flugzeug weggetragen haben könnten. Laut diesen Daten ist es wahrscheinlich, dass das Wrack an einem Ort ist, wo noch keiner gesucht hat. Dieses Gebiet, das jetzt nochmal durchkämmt werden soll, ist 15.000 Quadratkilometer groß und liegt im südlichen Indischen Ozean. Ocean Infinity bietet der malaysischen Regierung an, dass diese nur dann für die Suche bezahlen muss, wenn sie auch erfolgreich ist. Also kein Pfund, keine Kosten. Die Regierung hat grundsätzlich schon zugestimmt, aber die genauen Bedingungen stehen noch nicht. Ocean Infinity hofft, dass es bald soweit ist, denn der ideale Zeitraum für die Suche ist zwischen Januar und April, also genau jetzt. Vielleicht finden Sie Antworten auf die Theorien und Spekulationen, die ihr hier gerade gehört habt. Und diese Antworten könnten auch einen unglaublichen Frieden für die Angehörigen der 239 Insassen der MH370 darstellen. Wenn es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich hier im Podcast. Zusammenfassung. Im März 2014 verschwindet ein internationaler Linienflug spurlos. Seitdem ist die MH370 das wahrscheinlich größte Rätsel der zivilen Luftfahrt. 3 Jahre intensive Suche, 3 Jahre ohne Fund. Lediglich Trümmerteile werden an unterschiedlichen Stränden angespült, was zumindest die Gewissheit darüber gibt, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Dann bringt der Fund eines Flugsimulators im Haus des Piloten belastende Indizien ans Licht, dass dieser mutmaßlich die 370 kontrolliert hat, abstürzen lassen. Final kann das Ganze nur geklärt werden, wenn man das Wrack und die Blackbox findet. Und genau das soll in diesem Jahr geschehen. Ja, Freunde, immer wenn man die Geschichte einer solchen Katastrophe hört, wird es einem ein bisschen mulmig zumute, oder? Also so geht's mir zumindest. Dazu muss man aber eine wichtige Sache festhalten, die ich am Anfang schon mal kurz angesprochen habe. Flugzeugabstürze, besonders im kommerziellen Passagierflugverkehr, wie wir ihn alle ab und zu nutzen, sind extrem selten. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt, liegt bei 1 zu 30 Millionen. Das bedeutet, dass es etwa 45 Mal wahrscheinlicher ist, von einem Blitz getroffen zu werden. Es starten jeden Tag über 100.000 Flüge weltweit. Nur ist es so, dass wenn doch mal ein Flugzeug abstürzt, das Ganze einfach unfassbar große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Es ist einfach ein stark emotionalisiertes Thema. Die Bilder brennen sich bei allen ein. Dazu haben wir Menschen von Natur aus Angst vor Dingen, die wir persönlich nicht kontrollieren können. Bleibt also final festzuhalten, wenn man die Statistiken von tödlichen Unfällen vergleicht, ist das Flugzeug gemessen an den zurückgelegten Kilometern das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel der Welt. Vor dem Zug, vor dem Bus, dann dem Auto und zum Schluss das Motorrad. Sogar Zugfahren ist übrigens 20 Mal gefährlicher als Fliegen. Jetzt habe ich ja aber anfangs noch gesagt, dass es ein Fortbewegungsmittel gibt, das noch sicherer ist. Ist ein bisschen dumm, das gebe ich jetzt schon zu. Aber theoretisch kann man sich nur mit einer Sache noch safer fortbewegen. Und zwar in einem Aufzug. Ja, das ist noch sicherer. Darin gibt es nämlich so viele Notfallsysteme, dass selbst wenn da mal was passieren sollte, statistisch gesehen nichts passiert. Also so gut wie gar nichts. Ja, aber ich glaube auch mein Hotel auf La Gomera hätte dumm geguckt, wenn ich denen erzählt hätte, dass ich plane, in meinem Aufzug anzureisen. Gut, also das war erstmal alles zur heutigen Folge. Also wisst ihr, was jetzt kommt. Die 3 Fragen zur letzten Folge, rund um die Theorie des Urknalls. Frage 1 kommt von einem Profil mit einem besonders starken Namen. Und zwar, ich mag Kekse. Vielleicht solltest du dich nach dieser Folge in Ich mag Aufzüge umbenennen. Die Person fragt, was würde passieren, wenn der Polarstern stirbt und von unserem Nachthimmel verschwindet? Und das ist eine so geile Frage, weil wir damit nochmal eine wirklich spannende Verbindung zu Kolumbus und Folge 20 herstellen können. Erstmal heißt der Polarstern so, weil er ziemlich genau direkt über dem Nordpol steht. Und da bleibt er auch noch mehr oder weniger die ganze Zeit, also so mindestens die nächsten 2000 Jahre. Heute hat er für uns eher eine kleinere Bedeutung. Aber als es früher noch keine Technik und keine richtig guten Kompasse gab, war er extrem wichtig, weil man durch ihn immer wusste, wo Norden ist. So konnten beispielsweise Kolumbus und seine Besatzung ihn nachts nutzen, um ihre Position und Richtung zu überprüfen. Wenn sie auf dem Hinweg nach Amerika, also rechts, rausgeguckt haben, stand er über ihnen. Das half ihnen auf der langen Fahrt, weil wenn es dunkel ist, dann kann man schon mal so ein bisschen von der Route abkommen. Vor allem für die Menschen damals hätte das Verschwinden des Polarsterns also für sehr, sehr große Probleme gesorgt. Und noch ein krasser Fakt zum Stern. Ich merke, man könnte fast eine eigene Folge über ihn machen. Der Polarstern, dessen Hauptstern Polaris heißt, ist, Achtung, etwa 40 bis 50 Mal größer als unsere Sonne. Jetzt könnte man sagen, aber Herr, warum ist er dann so klein am Himmel? Ja, weil er verglichen mit der Sonne 27 Millionen Mal weiter von uns entfernt ist. Das ist alles so verrückt. Frage 2 kann ich ein bisschen kürzer beantworten. Die kam auch sehr, sehr oft, unter anderem von Merle und Moritz. Wieso heißt der Urknall Urknall, wenn es damals gar keine Luft gab? Weil dann muss es doch irgendwie lautlos gewesen sein, oder? Und richtig, ich liebe, dass ihr so schlau seid. Da es im Weltraum kein Medium gab, das Schallwellen weitergeben kann, sowas wie Wasser, Luft oder Gas, hat sich der Urknall ungefähr so angehört. Ja, nichts. So, und Frage 3 ist eigentlich keine Frage, sondern ein Hinweis von euch. Und das finde ich auch großartig und wichtig. Manchmal kann es passieren, dass uns ein Detail in einer Podcast-Folge so ein bisschen verloren geht. Und ich liebe, dass ihr so smart und aufmerksam seid, dass ihr uns da so ein bisschen unter die Arme greift. So zum Beispiel Edith. Ihr ist in der letzten Folge aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass mit dem Sauerstoff die ersten Lebewesen auf die Erde kamen. Tatsächlich ist das aber nicht ganz richtig. Auf dem Planeten gab es als allererstes sogenannte anaerobe Lebewesen. Anaerob bedeutet, dass diese Organismen keine Luft brauchen. Ganz im Gegenteil, Sauerstoff ist Gift für sie. Als die ersten Algenformen, besonders im Wasser, dann jedoch angefangen haben, Photosynthese zu betreiben, also Sauerstoff zu produzieren, geschah das sogenannte große Sauerstoffereignis. 95% aller Lebewesen sterben damals aus. Das waren jetzt keine Lebewesen wie Tiere oder sowas, es waren eher kleinere Organismen, aber nur so konnten wir langfristig ihren Platz einnehmen. Es gibt übrigens heute noch wachsende anaerobe Organismen, zum Beispiel Milchsäurebakterien. Danke also an Edith für den sehr wichtigen Hinweis. Und damit sind wir am Ende angekommen von Folge 22. Nächsten Sonntag haben wir etwas Besonderes mit euch vor. In den Abstimmungen letzte Woche habt ihr gesagt, dass ihr besonders interessiert wärt an einer Folge zur Bundestagswahl. Diese ist hinsichtlich der aktuellen Entwicklung wahrscheinlich besonders wichtig. Daher kümmern wir uns darum am Sonntag. Zur Wahl könnt ihr also jetzt schon alle eure Fragen per Instagram, Mail oder als Kommentar schreiben. Wir hören uns also Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir, wie immer, mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.